Ja, zunächst einmal von mir auch ein herzliches guten Morgen. Dankeschön. Jo. So während der Vorbereitungszeit hat mich so ein Thema sehr beschäftigt und ich habe darüber nachgedacht und habe das so im Herzen bewegt und dann kam mir so eine Situation vor Augen, die uns in der Bibel geschildert wird. Eigentlich war es mehr eine Aussage, eine Frage eines Mannes, die eigentlich das Thema sehr gut ausdrückt, das ich heute Morgen mit uns betrachten möchte. Aber bevor ich dann auf den Text zu sprechen komme, möchte ich noch einmal stille werden. Herr, ich bitte dich heute Morgen um deinen Segen, Herr. Denn nichts kann ich bringen, Herr, alles muss ich von dir empfangen, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mich heute Morgen gebrauchen möchtest, Herr, dass ich zum Segen sein darf, Herr, für meine Geschwister, Herr, und dass du zu unseren Herzen reden möchtest. Amen. Und zwar steht das im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel ab dem 32. Vers. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das los. Und das Volk stand da, sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst. Wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten. Und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und Luther übersetzt es: Da du doch in der gleichen Verdammnis bist? Das sind so zwei Aussagen. Und du fürchtest auch Gott nicht? Wie ist das mit der Gottesfurcht? Das hat mich sehr beschäftigt. In unserer heutigen Zeit, muss ich sagen, hört man relativ wenig über die Furcht Gottes, über Gottesfurcht. Und wenn diese Fragen aufkommen, habe ich so den Eindruck, dass man dann sehr schnell ausweichend antwortet: Naja, Gott will ja nicht, dass wir uns fürchten, dass wir Angst vor ihm haben. Damit ist dann mehr so die Ehrfurcht gemeint. Und malt dann so schnell oder neigt dazu schnell so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein humanistisch-liberal geprägtes Gottesbild uns vor Augen zu malen. Eben der Gott, der dann immer so lieb ist, der eben den Sünder liebt, der dich liebt, der alles vergibt, der eben alles erduldet, der alles erträgt, der immer gnädig ist. Bis hin, dass es eben auch teilweise heißt, Gott ist stolz auf dich. Und ja, teilweise auch eben hört man es an, kommen wir alle in den Himmel. Diese Dinge eben, und verkennen dabei die Realität. Und ich hatte mir den Urtext mal angeschaut, eben, wo es heißt eben Däumtime, was hier geschrieben steht. Däum ist, heißt Gott und Time heißt Furcht, Angst, sich scheuen. Und es hat eben nichts mit Ehrfurcht zu tun. Ehrfurcht ist so ein Begriff, da würde dann wohl wahrscheinlich eher Reverentia stehen, was eben Ehrfurcht haben vorbedeutet aus dem Lateinischen. Und hier sehen wir häufiger eben diesen Begriff eben Time, also Furcht, Angst zu haben. Wie es eben auch in anderen Stellen heißt, zum Beispiel in den Sprüchen wissen wir das eben, wie es heißt, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Auch hier haben wir die Furcht, die Angst eben, die damit gemeint ist. Und eben auch in Lukas 12, Vers 5 heißt es zum Beispiel: Fürchtet euch vor dem, der nach dem Tode Macht hat, zu werfen in die Hölle. Wir sollen uns nicht vor den Menschen fürchten, vor denen, die den Leib töten, sondern vor dem, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Auch hier ist eben eine Furcht, eine Angst gemeint. Und ich habe mir das eben angeschaut und habe mir dazu Gedanken gemacht: Wie ist das mit der Furcht Gottes? Wie ist das zu verstehen? Und habe es so, wollte es heute Morgen so in drei Teile einmal uns vor Augen führen. Zum einen die Furcht Gottes, die eben das gottlose Volk betrifft. Dann eben die Furcht Gottes, die den Einzelnen, den gottlosen Einzelnen betrifft. Und eben als letzten Punkt eben Muss ich mich als, Gott, als Kind Gottes vor Gott fürchten? Muss ich Angst haben? Und ich fange an mit dem ersten Punkt eben. Furcht Gottes für das gottlose Volk, so habe ich ihn einmal überschrieben. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt. Das hat Bismarck gesagt in einer Reichstagsrede 1888. Und wir wissen, dass danach eben zwei Weltkriege folgten. Das gottlose Volk, es gibt so erschreckende Bibelstellen teilweise, die manchmal so beiläufig etwas uns vor Augen malen, wo wir feststellen, was für eine weitreichende, verheerende Folge das hat. So ist es zum Beispiel im 1. Mose im 15. Kapitel, wo Gott zu Abraham eben spricht. Damals hieß er noch Abraham, nicht Abraham. Da war zu Abraham gesagt, du sollst für gewiss wissen, dass dein Same fremd sein wird in einem Lande, das nicht ihm gehört. Und da selbst wird man sie zu dienen zwingen und demjenigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Danach soll sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst Frieden zu deinen Vätern und Frieden zu deinen Vätern hinfahren und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in vierten Geschlechten wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Auch hier finde ich dieses Erschreckende, wo einmal Gott zeigt, ihm, was in Zukunft geschehen wird, dass Abraham, da wo er war, wieder zurück, sein Volk wieder zurückführen wird und sie dieses Land einnehmen würden, aber eben noch nicht jetzt, weil das Maß der Sünden der Amoriter noch nicht voll war. Das Maß ihrer Sünden. Wir lesen häufiger eben, dass ein gewisses Maß erfüllt werden muss, bis eben das Gericht Gottes über sie kommt. Und hier ist es genauso gewesen, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, als das Maß voll war, kamen eben die Israeliten zurück, nahmen die Städte ein, töteten viele aus dem Volk, nur wenige konnten entkommen. Der König ist gestorben und sie wurden nachhinein dann eben untertan gemacht, versklavt und dergleichen mehr. Und das erschreckt mich immer wieder eben, wenn man dann diese Konsequenz Gottes liest, von der Konsequenz Gottes über das gottlose Volk. Der Einzelne kann vielleicht gar nicht was dafür, aber das gesamte Volk musste leiden. Und so finde ich es auch hochinteressant, wie eben Gott seinem eigenen Volk, als es das neue Land einnahm, Fluch und Segen vorlegt. Und es steht im 5. Buch Mose im 28. Kapitel. Ich möchte nur einige Verse auszugsweise daraus lesen, es würde sonst ein bisschen lang gehen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, dass sich dann der Herr, dein Gott, erhöhen wird über alle Völker auf Erden. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und ich überspringe einige Verse. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackers, auf dem Lande von dem Herrn, deinen Vätern, geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, dass er deinem Lande Regen gebe zu seiner Zeit und dass er alle Werke deiner Hände segne. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst nicht entlehnen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst zu oberst und nicht zu unterst sein, wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes. Und da gibt es noch viele, viele Segnungen, die da ausgesprochen werden. Und wo ich das so gelesen habe, dachte ich, das passte eigentlich auf unser Land zu, auf unser Volk zu. Wir sind so reich gesegnet. Wir brauchen keinen Mangel haben, wir haben Überfluss. Wenn etwas kaputt ist, können wir es kaufen. Wenn wir Hunger haben, können wir etwas kaufen. Sicherlich geht es nicht allen so gut, aber grundsätzlich muss niemand in Deutschland verhungern. Und wir leben in einem reichen, reich gesegneten Land, wenn wir dazu im Vergleich andere Länder betrachten, wo eben ja teilweise Kinder nicht versorgt werden können, wo es keine Schulbildung gibt, wo Unrecht, wo Krieg, wo Terror herrscht. Da dürfen wir doch dankbar sein für das, was wir hier in Deutschland haben dürfen, die Rechtsstaatlichkeit. Wenn dann eben ein Einbruch geschieht, dann kommt die Polizei und teilweise auch relativ schnell, 10 bis 20 Minuten kann das dauern, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ja, was sind wir reich gesegnet. Und ich frage mich manchmal, wo unsere Dankbarkeit eben ist. Überall, nicht überall, aber oft hört man dieses Murren, dieses Unzufriedenheit, dieses, ja, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, hier müsste anders, dort müsste anders. Und ja, das vermisse ich manchmal eben, dass wir auf das schauen, was Gott uns an Reich wo Gott uns reich gesegnet hat, dass wir darauf schauen und ihm danken. Ich lobe den Herrn des Tages 7-mal, heißt es in den Sprüchen und in den Psalmen, nicht wahr? Glaube ich. Weiß jemand? Ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls, es steht im Alten Testament, in dem Psalm. Ich lobe den Herrn des Tages 7-mal. Und ich kann mich an eine Predigt erinnern, wo der Prediger sagte, ja, und da musst du dann mal drüber nachdenken, wofür du lobst. Da musst du drüber nachdenken, was Gott dir Gutes getan hat, ein dankbares Herz zu bekommen. Ich denke, das tut uns manchmal Not. Und die andere Seite ist eben, wenn wir eben dann den Fluch Gottes lesen, der auch dort steht und wesentlich länger vom Abschnitt ist als der Segen Gottes, ist es sehr erschreckend. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht beobachtest und tust all seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Herr wird gegen dich entsenden Fluch, Verwirrung und Unsegen in allen Geschäften deiner Hand, die du tust, bis du vertilgt werdest und bald umkommest um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen lassen, auf deinem Wege wirst du wieder sie ausziehen und auf 7 Wegen wirst du vor ihnen fliehen und misshandelt werden von allen Königreichen auf Erden. Deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren zur Nahrung dienen und niemand wird sie verscheuchen. Der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihn nicht leihen. Er wird das Haupt sein, du aber wirst der Schwanz sein. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass es genauso gekommen ist, dass sie Gott verlassen haben und dass eben Gottes Gericht über sie kam in schrecklicher Art und Weise, bis dahin eben, dass er sie wieder gesammelt hat, dass sie wieder einen eigenen Staat haben dürfen. Aber bis dahin war viel Leid, viel Verfolgung, auch von uns aus, gegenüber diesem Volk. Und wo ich das so gelesen habe, diesen Fluch Gottes über das Volk, kam mir so dieser Gedanke, der vielleicht meiner Generation und jünger gar nicht so geläufig ist, weil man darüber auch nicht so viel hört, könnte eben ja auch dieser Fluch uns treffen, wie uns dieser Segen getroffen hat? Sind wir besser als das Volk Gottes, dass wir machen könnten, was wir wollen? Und wenn man dann hineinschaut, wie groß eben der sittliche Verfall und der moralische Verfall in Deutschland fortgeschritten ist, wenn man nur einmal das Fernsehen anschaltet, wie viel Nacktheit uns da entgegenspringt und auch diese ganze Homosexualität eben als das Neue und das Tolle uns vor Augen gemalt wird, als heldenhaft beinahe noch beschrieben wird. Die Zahl der Abtreibungen 2017 ist wieder gestiegen auf 101.200. Ein Plus von 2,5%. 2015 ist es um 0,5% runtergegangen und 101.000. Das Blut, das zum Himmel schreit, die Kinder, die, wir haben es gerade gesehen, die getötet werden im Mutterleibe. Und erschreckend fand ich eben, dass es in Amerika schon so weit ist, dass Gesetze verabschiedet werden, solange der Kopf im Mutterleibe ist, kann das Kind noch getötet werden. Wie schrecklich das ist. Eine Ehescheidungsrate, die bei fast 40% liegt und ein Boom an alternativen Heilmethoden, Esoterik, Reiki, Feng Shui und wie das alles heißt, Besprechungen, Zauberei, Hypnose ganz neu, was da unser Land überschwemmt, womit sich ja die Menschen befassen, wo sie Zuflucht, wo sie Heil, wo sie Genesung finden, Abgötterei, die aktiv betrieben wird. Und das gipfelt eigentlich ja doch darin, dass man sagt, ja, Gott Mensch, Gott ich, nur was mir Spaß macht, nur was mir etwas bringt, nur wo ich mich wohlfühle, das muss ich machen oder das wird gemacht. Und wenn ich dann hineinschaue, müssen wir doch gerade, wir Deutschen, aus unserer eigenen Geschichte her, eben das Wissen eben was es heißt, wenn das Gericht Gottes über ein Volk hereinbricht. Ich habe mich damit ein wenig mal beschäftigt, eben so, was zum Zweiten Weltkrieg geschehen ist, nicht nur, was wir gemacht haben. Das wird uns sehr oft und sehr eindringlich und auch richtigerweise immer wieder vor Augen geführt, dass wir das nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite auch, was das deutsche Volk erlitten hat während der Kriegszeit, nach der Kriegszeit. Die Bombardierungen, zum Beispiel Hamburg, Operation Gomorra hat es geheißen, wo man eben Brandbomben geworfen hat, wo man eben Hamburg ja einen Bombenteppich gelegt hat eben. Und der Spiegel hat das eben so tituliert: So muss die Hölle aussehen. Und ich will ein kurzes Zitat daraus lesen, einen Augenzeugenbericht. Wegen schlechten Wetters musste Harris die Entscheidung Hamburgs verschieben. Auf den Sommer des folgenden Jahres, Ende Juli, Anfang August 1943, entfachte seine Operation Gomorra in der Hansestadt auf einem Areal von 20 Quadratkilometern einen Feuersturm von apokalyptischem Ausmaß. Mehr als 40.000 Menschen verbrannten oder erstickten, viele unter unsäglichen Qualen. Als der britische Bomberpilot Richard Mays hinabblickte, sah er etwas Unbeschreibliches. Eine Art Dantes Inferno. Eine weite Fläche voller Weißglut. Sogar das Wasser brannte. Mays, genauso muss die Hölle aussehen, wie wir Christen sie uns vorstellen. In dieser Nacht wurde ich Pazifist. Schreckliche Bilder, die uns ja vor Augen sind, die teilweise eben ja unseren älteren Geschwistern auch noch gegenwärtig sind. Und wenn ich dann diesen Fluch lese, eure Leiber werden, ihr werdet getötet, eure Leiber werden herumliegen, und einen Augenzeugenbericht eben von Pfarrer Wilhelm Busch in seiner Predigt hat er es gebracht, fand ich so erschreckend, wie er sagte, ich bin dann so eine Straße lang gegangen, bin dann so gestolpert und habe dann da geschaut, ja, da lag eine Leiche, und wie er dann angesprochen wurde, ja, ist schrecklich, ne? Aber wenn du das schon schrecklich findest, komm mal mit. Und dann so ein Luftschutzbunker, der verschüttet war, wie auch immer, sagt er, Frauen, Kinder, die eben da drin erstickt sind, die dann da so lagen, blaue Gesichter und schreckliche Bilder. Ein schreckliches Gericht, was über uns kam. Dresden, ähnliches, kurz vor Kriegsende, wo eben ja die Zivilbevölkerung sich geflüchtet hat. Es war nicht ein militärischer Standpunkt, es waren nicht Soldaten da, sondern hauptsächlich Zivilisten, Frauen und Kinder, was ihm bewusst bombardiert wurde. Eines der brutalsten Massaker der Menschheitsgeschichte ist wahrscheinlich die Bombardierung Dresdens zwischen 13. und 15. Februar 1945 durch britische, amerikanische Luftangriffe. Kamen nach verschiedenen Schätzungen 18.000 bis 500.000 Zivilisten, Flüchtlinge ums Leben. Die Zahl variiert sehr stark, weil es eben unterschiedliche Verlautbarungen gab. Eben laut Protokoll wurde eine Zahl von 202.040 Toten eben weiter übermittelt, aus überwiegend Frauen und Kindern, die von denen etwa 30% nur identifiziert werden konnten. Die anderen waren nicht mehr identifizierbar. Offizielle Zahlen hat man dann heruntergespielt, um eben in Deutschland eben keine Panik zu verursachen. So heißt es, daher variieren die Zahlen sehr massiv, aber ein schreckliches Inferno. Auch dort diese Brandbomben, die eben ja bis zur Unkenntlichkeit eben ja verbrannt waren. Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Und die Gottesfurcht ist es schon, der uns den Frieden lieben und pflegen lässt. Ja, das hat Bismarck gesagt. Und die Realität sah wesentlich anders aus. Wir haben eben nicht den Frieden geliebt und wir haben Gott nicht gefürchtet. Und das Gleiche sehe ich in unserer Zeit eben, wo ich meine eben, dass unser Land nicht unbedingt durch Mangel an Erkenntnis zugrunde geht, sondern durch Mangel an Gottesfurcht. Wir fürchten nicht mehr Gott, wir fürchten nicht mehr sein Gericht und machen, wie wir wollen. Wissen tun wir wohl. Also ich glaube, es gibt oder gab kaum so viele ausgebildete Pastoren, Bibelschüler, wie es in der heutigen Zeit in dieser Gesellschaft eben gab. Aber die Realität eben ist eben, ja, wo ist die Gottesfurcht geblieben? Und ich möchte übergehen zum nächsten Punkt eben, von dem Volk auf den Einzelnen, die Gottesfurcht für den Gottlosen. In Prediger 7, Vers 17 heißt es, sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Eine andere Übersetzung sagt, sei nicht allzu gottlos, auf dass du dein Leben nicht verkürzt. Hier geht es um das Persönliche, um den Einzelnen, wie er sein Leben lebt, wo seine Prioritäten, wo seine Maßstäbe sind. Und auch hier gibt es eben, ich sage mal so, zwei Reaktionen, die so ein bisschen typisch sind. So, das eine ist eben so der Atheist, der eben dann so sagt, eben, ja, es gibt doch gar keinen Gott und warum sollte ich mich fürchten? Und das ist ja alles Mittelalter und die Wissenschaft hat ja bewiesen und so weiter. Und dazu kann man eigentlich auch nur sagen, eben enttäuschenderweise muss man sagen, die Wissenschaft kann und hat auch nichts bewiesen. Weder kann sie beweisen, dass Gott existiert, noch kann sie wirklich beweisen, dass Gott nicht existiert. Nur so zwei, ja, naive, vielleicht kindliche Beispiele. Wenn Gott sich 10 Lichtjahre oder 10.000 Lichtjahre von hier entfernt in einer Galaxie aufhalten würde, wäre er trotzdem existent, aber wir wüssten nicht, dass er existiert, weil wir würden ihn gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen. Und wenn man das so ein bisschen zukunftsorientiert, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig betrachten will, könnte man sagen, ja, was wäre, wenn Gott in einem Paralleluniversum oder in einer anderen Dimension existieren würde? Wissenschaftler sind ja durchaus oder gehen durchaus davon aus, dass es eben mehr als nur den dreidimensionalen Raum gibt, dass es auch andere Dimensionen gibt. Was wäre, wenn Gott dort ist? Wie wollte man ihn dann beweisen? Wie wollte man ihn messtechnisch erfassen? Eine Unmöglichkeit. Und interessanterweise eben, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, unsere gesamte Messtechnik, wie auch unsere Wahrnehmung, beruht auf elektronischen Impulsen. Was wäre, wenn Gott gar nicht Materie ist, wenn er mit unseren Wahrnehmungsdingen und messtechnischen Einrichtungen überhaupt nicht messbar wäre? Dann könnte man sagen, gut, das ist es nicht, aber wir können nicht sagen, weil es das nicht ist, gibt es Gott nicht. Also von daher ist auch die Wissenschaft da sehr, sehr begrenzt in ihrer Aussagekraft, ob es eben einen Gott gibt oder nicht. Und dann kommen die Nächsten, die dann sagen, ja, aber die Evolution ist ja eine, naja, recht abenteuerliche Theorie, muss man sagen. Wenn man sich damit näher befasst, müsste man sagen, also da wäre doch eigentlich so dieses Science-Fiction-Märchen, dass Alien auf die Erde gekommen sind und da Leben geschaffen haben, fast noch wahrscheinlicher wie Evolution. Denn wenn man sich damit mal befasst, dass das ganze Leben zufällig entstanden sein soll, eine Zelle, ein Einzeller soll ja der Ursprung gewesen sein, ist so zufällig entstanden und wir kennen diese hohe Komplexibilität dieser Einzeller, die schon dort drinne enthalten ist und diese Vielzahl verschiedener. Und daraus soll sich dann ein gesamter Organismus gebildet haben, bis hin zum Menschen. Da frage ich mich, wie soll das funktionieren? Da sind auf einmal so ein paar Zellen und eine Zelle sagt, na, ich werde mal eine Herzzelle oder wie. Oder ich werde mal eine Leberzelle. Wie soll ein Organismus funktionieren, wenn da kein Blutsystem, keine Zirkulation, kein Kreislauf dort ist? Wie soll ein Mensch mit einem halben Herzen, mit einer halben Lunge funktionieren? Ohne Blutkreislauf. Oder nur Blutkreislauf, aber keine Organe. Also das ist doch sehr komisch eben. Könnte man genauso sagen, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Oder war es nur ein halbes Ei? Also das hinkt sehr stark, diese ganzen Theorien. Und wenn man dann hineinschaut eben in die fantastische wissenschaftliche Entdeckung, nämlich dass es einen Bauplan gibt, einen Bauplan für eine Pflanze, für einen Menschen, für einen Organismus, für ein Tier, das Gen. Man hat es entdeckt, da ist ein Erbgut, eine Information enthalten, die eben das Ganze steuert, dass es eben so aussieht hinterher, wie es aussehen soll, wie es der Schöpfer eben gemacht hat. Und dann geht man eben bei und meint eben, ja, das ist dann alles so zufällig entstanden. Also dann könnte ich auch glauben, ich nehme so eine Buchstabensuppe oder eben die Nudeln davon, schmeiße die auf den Boden und sage, naja, wenn ich oft nur schmeiße, dann habe ich da bald einen 1000-seitigen Roman liegen. Also es leuchtet doch ein, dass eine Information, eine Erbinformation, einen geistigen Ursprung haben muss, dass wir in der Schöpfung der Natur sehen, es muss einen Schöpfer geben, es muss einen Gott geben. Und von daher ist eben dieses atheistische Gedankengut eigentlich, ja, sehr fehlerhaft, sehr lückenhaft. Eine zweite Reaktion, die man auch häufig erlebt, ist so ein bisschen so dieses liberal aufgeklärte Menschen, eben die von heute so sind, die dann sagen, ach, jetzt kommen die wieder so mit dem Mittelalter, jetzt kommen die wieder mit Hölle und Gericht und wir müssen uns fürchten. Und dabei ist doch alles wissenschaftlich erklärbar. Diese ganzen Dinge, die eben so furchtbar und schrecklich waren, nehmen wir Sodom und Gomorra, das war wahrscheinlich ein Asteroid. Dann kennen wir eben, dass wir eben Tsunamis berechnen können, dass dann eben zu diesen ganzen schrecklichen Unwetter, Vulkanausbrüche und dergleichen, das kann man doch alles wissenschaftlich erklären, da ist doch kein Gott für nötig. Es wundert mich dann aber manchmal schon, eben, warum eben genau das dort oder hier passiert, warum es jetzt passiert und nicht später. Es könnte auch anders passieren. Es gibt so viele Variablen in diesen ganzen Gleichungen, dass man sagen muss, ja, hat Gott vielleicht den Meteorit gebraucht, um eben sein Gericht über die Menschen kommen zu lassen? Hat er vielleicht einen Tsunami kommen lassen, um die Menschen zu warnen? Es gibt einen Gott, es gibt Gericht. Denn eins wissen wir auch, Gott sagt nicht, die waren so böse, deswegen bestrafe ich die jetzt, sondern es ist mehr eben, glaubt ihr, dass ihr besser seid als jene? Wie zu Jesu Zeiten eben heißt, wo der Turm zu Siloa umgefallen ist und viele Menschen gestorben sind dabei, hat die Runde gemacht und wo Jesus sagt, glaubt ihr, ihr wart besser als jene, die dort gestorben sind? Ist es nicht immer wieder ein Mahnen an die Menschen? Kehrt um, erkennt doch, dass Gott Gott ist. Und dass es eben eine Ernsthaftigkeit darin ist, das ist kein Spiel. Und das ist eben, ja, den Eindruck, den ich dann manchmal habe, ist eben, dass wir Christen auf diese Argumentation ein Stück weit mit einsteigen und uns beeinflussen lassen und sagen, ja, wir wollen doch natürlich den Menschen keine Angst machen und so wie es eben die Kirche eben aus der Kirchengeschichte heraus eben, nein, das wollen wir ja nicht, dass wir dann eben da den Teufel an die Wand malen, ich sage es mal so ein bisschen sprichwörtlich eben, sondern eben eher eben, sagen, wir wollen ja nicht, dass ein Mensch sich aus Angst bekehrt, das klingt ja fast wie Erpressung, das wollen wir natürlich nicht, sondern er soll sich ja bekehren, weil er ein Sünder ist und dass er eben Jesus Christus eben erkennt, dass er für ihn gestorben ist und eben aus dieser Motivation heraus. Und das ist auch sicherlich natürlich richtig. Ein Mensch soll nicht eben, oh, ich will nicht in die Hölle, also nehme ich Jesus an. Das wäre auch nicht unbedingt zweckdienlich, auch nicht von Dauer. Das ist wie so eine Zweckehe. Zweckehen halten meistens nicht sehr lange. Sondern es gehört eben mehr dazu. Aber ich denke auch, die Furcht Gottes hat einen ganz festen Bestandteil. Weil wenn ich nicht erkenne, wie verloren ich bin als gottloser Mensch, wenn ich nicht erkenne, dass das Gericht Gottes, der Zorn Gottes über mich kommen würde, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt lebe, ja, was soll ich dann mit Jesus anfangen? Wäre dann Jesus dann eben nicht so ein, naja, es ist ja ganz nett und dann habe ich das eben, wenn ich nicht vorher erkannt hätte, meine eigene Verlorenheit und eben ja eine Furcht Gottes über mich gekommen wäre. Und du fürchtest dich nicht auch vor Gott, der du doch bist in gleicher Verdammnis oder du in gleicher Verdammnis bist. Diese Aussage ist, finde ich, so gewaltig eben. Im Angesicht des Todes waren diese beiden Männer, die eben ja wussten, wir stehen bald vor unserem Richter, vor unserem Schöpfer. Es gibt eben eine höhere Instanz, vor der ich Rechenschaft ablegen werde für mein gesamtes Leben. Und dann schaut er zurück und sagt, jawohl, ich hänge hier zurecht, ich war ein schlechter Mensch, ich habe geraubt, ich habe gemordet. Was sie genau verbrochen haben, steht da nicht, aber die waren schon nicht ganz ohne, die beiden, die dann eben zur Rechten und zur Linken hingen und erkannten aber, der in der Mitte hängt, der gehört nicht zu uns, das ist keiner von uns. Der ist eben gerecht, an dem ist keine Schuld zu finden. Man sagt, oder man könnte sagen, so seinesgleichen erkennt sich eben. Und diese beiden Verhaltensweisen, eben der eine, der eben lästerlich eben, wo man denken könnte, den berührt nichts, ach, hast du warum sollte ich mich fürchten? Der andere, der sagt, fürchtest du dich nicht vor Gott? Dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben, dass wir vor dem Richter stehen werden und unser gerechtes Urteil nicht nur hier auf Erden, sondern in Ewigkeit erhalten werden. Wir sind doch beide in der gleichen Verdammnis. Ein hartes Wort, aber das ist doch genau die Realität, worin sich der Mensch von Natur aus befindet, in dieser Verdammnis, in dieser Gottesferne, das Gericht Gottes über ihm. Und nun komme ich eben zu dem dritten Punkt, muss ich mich als Kind Gottes vor Gott fürchten? Und diesen Punkt fand ich so ein bisschen schwierig so zu formulieren. Muss ich Angst haben, muss ich keine Angst haben? Und es sind so ein paar Dinge, wo ich denke, dass uns das recht gut vor Augen führt. Eben zum einen hatte ich eben einmal eine interessante Aussage in einem Film mitbekommen, das war mit Heinz Rühmann, das ist ein durchaus sehenswerter Film, hieß der Jugendrichter, der so, ich sag mal, so ein bisschen so die 68er-Zeit so beschreibt, so die jungen Wilden und wie das so alles aufkam und er eben so als Jugendrichter dann dort spielt. Und dann eben geht es um ein junges Mädchen, die auf die schiefe Bahn geraten ist, die eben schlechte Freunde, schlechten Umgang hatte und dann eben vor seinem Richterstuhl dann erscheinen musste und er dann ein Urteil sprechen musste. Und er hat sie dann zu 4 Monaten Jugendstrafe verdonnert. Und später, in einer späteren Szene, unterhält er sich mit seinem Freund, der auch Richter ist, der eine etwas höhere Position hat, und kam so ins Gespräch und naja, das war ja ziemlich hart und so. Und wie er dann so sein Urteil so ein bisschen erklärte, eben, es ging ja darum, eben, dass sie aus diesem schlechten Umfeld herauskommt und merkt eben, dass diese vermeintlichen Freunde nicht ihre Freunde sind und die Flamme, ihr Freund, eben sehr schnell dann eine andere Flamme findet und sie dann eben abgeschrieben ist, um eben da herausgeholt zu werden. Und dann prägte er 2 Begriffe, die ich sehr interessant fand. Er sagte einmal die Liebe mit Milde, aber auch die Liebe mit Strenge. Und das fand ich sehr interessant. Liebe mit Milde, denke ich mal, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist uns irgendwo klar, eben Mildigkeit, Lindigkeit, eben, wo eben ja alles schön ist, muss man so zu formulieren. Aber Liebe in Strenge, eine Liebe, die Grenzen aufzeigt, die Grenzen, die eben nicht einfach sagen, so ich beenge dich, sondern zu unserem Schutz da sind, dass wir eben nicht Schaden an unserer Seele nehmen, dass wir eben heil zu Hause ankommen, muss man so zu formulieren. Eine Liebe in Konsequenz, nicht in Willkür, nicht aus dem Affekt heraus, sondern eine konsequente Liebe, die eben herführt und leitet, zurechtweist und eben ja, den Weg zeigt, in aller Konsequenz. Und ich finde es interessant, wie eben das David im 38. Psalm beschreibt, ein Psalm David zum Gedächtnis in schwerer Heimsuchung. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Wir wissen, in welcher Situation David sich befand. Ja, man muss sagen, er war auf dem Weg in die Hölle. Er hat den geraden Weg verlassen und hat eben Ehebruch begangen, ist zum Mörder geworden und dergleichen. Und hier schreibt er eben, züchtige mich nicht in deinem Zorn, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile haben mich getroffen, deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, kein Friede in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Denn meine Schulden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Hier lesen wir von der Sünde, die David, ja, die schwer an ihm, auf ihm lastete, von dem, ja, soll ich sagen, Zurechtweisung, Heimsuchung Gottes an David, die er leibhaftig gespürt hat, bis dann eben der Prophet zu ihm kam und ihm dieses Gleichnis sagte, von dem Mann, der eben eine große Herde Schafe hatte und dem, der nur ein einziges Schäflein hatte und der dann dahin gegangen ist und dann, weil er Freunde bewirten wollte und der wollte jetzt keins von seinem Überfluss nehmen, sondern hat von dem einen das eine Schäflein da genommen, geschlachtet und dann eben haben sie da eben das Fest draus gemacht. Und David hatte sehr wohl noch einen Gerechtigkeitssinn, er zürnte und rief, der Mann ist des Todes, so eine Sauerei, hätten wir vielleicht heute gesagt. Und wie dann eben der Prophet zu ihm sagt, du bist dieser Mann. Und da trifft es ihn eben direkt ins Herz. Er erkennt eben, so er ja, auf falschem Wege, auf falscher Bahn gegangen ist. Und dann gibt es ja immer so 2 Möglichkeiten. Entweder ich leugne und ich sage, nein, nein, also das ist jetzt nicht für mich und was fällt dir ein? Oder aber es geht zu Herz und bewirkt etwas. Und in 7 Fälle wissen wir, es hat etwas bewirkt. Er kleidete sich in Sack und Asche, tat Buße und Umkehr. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und das ist diese, ja, soll ich sagen, ein gewisses Spannungsfeld zwischen der Liebe des Vaters eben, der eben seinen Sohn, ja, soll ich sagen, streichelt, liebkost. Die Tochter ist natürlich mit gemeint, aber auch eben der erzieherischen Liebe. Ich will es mal so ein bisschen so vergleichen. Während meiner Schulzeit, als ich noch ein bisschen jünger war, jetzt ist die Zeit länger weg, da kann man es besser offenbaren vielleicht. Ich war nicht immer ein Musterschüler. Spielen ja, lernen nein. Das holt einen dann so ein bisschen wieder bei den eigenen Kindern ein manchmal, nicht wahr? Und Ja, wie war das, wenn man dann eben eine schlechte Zensur geschrieben hat, eine 5 in Schultasche hatte und dann nach Hause kam? Oh, hoffentlich kriegt Papa nichts mit. Er wird dann verheimlicht und, oh, wenn er dann doch mal mitbekommen hat, spätestens wenn es Zeugnisse gab. Matthias sollte sich mehr auf den Unterricht konzentrieren. Ja, ich plaudere nämlich. Oha, ja, Rechtschreibung 5. Das gab was zu Hause. Ja, die Faulheit konnte wohl kaum unterstützt werden. Und wenn eben da nicht die Strenge gewesen wäre, was wäre aus mir, aus dem Sohn geworden? Es gibt hochinteressante Beispiele, in den Sprüchen lesen wir das. Wie ein fauler Sohn, wie ein schlechter Sohn seinem Vater Gram ist und wie ein weiser, ein tüchtiger Sohn seines Vaters Freude ist. Und ohne diese Zurechtweisung und ohne diese Züchtigung, ja, wäre das so weitergegangen. Ach, na ja, dann geht das ja alles. Aber nein, es ist doch auch Liebe, wenn man sagt, aus dem Jungen soll mal was werden. Aus seinen Kindern soll doch mal was werden. Wir sollen doch heranreifen, heranwachsen zur vollen Mannesreife und nicht, ja, soll ich sagen, Kinder mit Bärten sein. Ich hatte so ein eindrucksvolles Erlebnis, als ich noch in einem anderen Bereich tätig war. Ich hatte da unter anderem auch Behinderteneinrichtungen, die ich betreut habe. Und da war so ein, ich denke mal 16 Jahre, vielleicht war er, hatte schon Bartwuchs, vom Wesen her wie ein Kind. Und er hing sich an mir dran und ich spürte so ein bisschen seinen Bart und ich fand das so ein bisschen komisch so, ne? Also eigentlich so Teenager oder junger Erwachsener, so mit Bart und aber kindliches Gemüt und eigentlich ein Kind, aber eigentlich auch so junger Erwachsener. Und das ist mir sehr eindrucksvoll hängen geblieben und ich dachte, ist das nicht vielleicht auch manchmal so bei uns Christen? Jahrelang im Gottesdienst, immer da, Predigten gehört, noch und noch, aber kein Wachstum. Kinder mit Bärten. So habe ich es für mich mal so ein bisschen tituliert beschrieben. Wir sollen doch heranreifen, wir sollen doch wachsen. Und es gibt dann so gewisse Dinge eben, finde ich manchmal so interessant eben, wie Gott uns dann führt und leitet, wie er uns erzieht, wo man dann sagen muss, andere kommen damit durch, wir nicht. War zum Beispiel kürzlich eben ein Fall, eben, ich hatte ja gesagt, ich hatte Besuch gehabt bei mir in der Werkstatt nachts und dann hatte ich mich mit einem unterhalten und er sagte, ja, ich hätte jetzt einen Versicherungsschein, einen Computer geklaut, dies, das und so. Gott sei Dank, bei mir war es nicht so schlimm, bei mir war nur ein Fenster kaputt und ein bisschen Bargeld und da sage ich mir, warum soll ich das tun? Ich darf doch Gott dankbar sein, dass sich mehr kaputt gegangen ist, dass da nicht sonst was, Autos geklaut oder sonst wie was. Warum sollte ich dann Betrug tun? Und auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich das tun würde, der andere kommt durch, ich nicht. Auch das ist, können wir immer wieder erleben. Ein anderer Punkt, ein Verkehrsunfall, man geht zum Arzt, Schleudertrauma. Das sind so die ersten Dinge, die man dann so macht, um eben ein bisschen mehr Schmerzensgeld zu erhalten. Und interessanterweise, ich kann mich so zurückerinnern, ein ähnlicher Fall, ähnlich gemacht, weil man das ja so macht. Man geht dann so hin und dann, ach ja, Unfall und ah, mein Nacken und dies. Und komischerweise dann eben Rückenprobleme auftraten. Die Frage, die mich dann stellt, ist es eben, wäre es so oder so gekommen? Oder ist es eben vielleicht, wie du es bekennst, so bekommst du es? Auch das ist manchmal so. Wie wir es bekennen, so bekommen wir es. Es war vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich kann ja ein bisschen was von machen. Und dazu fällt mir noch ein anderes, sehr gravierendes Beispiel ein. Das hat mir mal mein Vater erzählt, ist also schon recht lange her, ein Wortverkündiger, der auch die Gabe der Krankenheilung hatte und dann kamen die Kranken und wurden geheilt und da waren so ein paar junge Burschen, die wollten sich einen Spaß machen und wollten dann eben so den einen im Rollstuhl nach vorne schieben und sagen, ja hier, der kann nicht mehr laufen und dann will er ihn eben heilen, dann springt er auf, haha, ich kann ja wieder laufen, ich bin ja gar nicht krank und so, ja, dann machen wir so einen Spöks draus, so, ne? So ein bisschen so und wie dann die dann da ankamen, fragte der Prediger ihn, kannst du wirklich nicht laufen? Nein, nein, ich kann nicht laufen. Wirklich nicht. Nein, nein, ich kann nicht. Ja, dann bleibt er sitzen. Und von Sekunde an war er gelähmt und konnte nicht mehr aufstehen. Ein negatives Beispiel, was uns zur Warnung dient. Wir können nicht immer alles machen und denken, wir kommen damit durch. Und ein zweites Beispiel, was ich aus der Bibel nochmal nehmen will, was ich hochinteressant finde, ist die Begebenheit, wo die Volksmenge kam und Jesus verhaften wollte. Und da mit ihn abführen wollte. Und da war ihm dieser Knecht Malchus, der stand dem Petrus eben genau gegenüber. War ein Fehler, wie sich nachhinein herausstellte. Aber warum stand gerade er da? Die anderen waren doch auch da. Und Petrus zog das Schwert und hieb ihm das Ohr ab, so heißt es. Der war also auch nicht zimperlich. Jesus hat das Ganze dann geschlichtet und hat ihn wieder geheilt. Aber zunächst einmal kam dann ja so dieses Bildhafte, so, ja, da gehen die alle mit und ich gehe da auch mit. Und mich erwischt es. Ich kriege einen rein oder ich werde angehalten oder was auch immer. Mir wird das Ohr abgehauen. Muss nicht immer das Ohr sein. Wie heißt es in den Sprüchen oder in dem Psalm? Darum, wenn die bösen Buben locken, so folge nicht. Ein väterlicher Rat aus der Bibel, folge nicht. Wie kommen damit durch? Das sind ja auch nicht meine Kinder. Dich erziehe ich und du bleibst bei mir. Und deswegen folge nicht. Da sehen wir diese väterliche Liebe, diese erzieherische Liebe, die uns da immer wieder entgegenschlägt und wo wir doch gut daran tun, darauf Acht zu haben. In dem 32. Psalm heißt es so wunderbar, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Meine Augen auf dich richtend will ich dir raten. Luther übersetzt den Vers mit, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist diese eine Kostbarkeit. Mit seinen Augen will er uns leiten. Ja, das fällt uns manchmal ziemlich schwer zu sehen, wo schaut denn Gott jetzt gerade hin? Wo soll ich denn hingehen? Und dann heißt es eben weiter, seid nicht wie ein Pferd, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel ihren Schmuck, beziehungsweise in anderer Übersetzung sagt Geschirr, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Ich finde das so erschreckend, sonst nahen sie dir nicht. Manchmal muss eben etwas Massiveres, etwas Stärkeres passieren. Manchmal muss uns dieses Zaumzeug, dieses Geschirr anlegen, damit wir uns wieder ihm nahen, damit wir uns wieder dem Leben nahen, damit wir wieder auf rechten Wege gehen. Eine Heimsuchung Gottes. Das hat mal ein Prediger beschrieben, Heimsuchung, dieses ja, Suchen wieder heimzubringen. Und das geht so schnell, dass man eben auf dem falschen Wege ist. Der eigene Stolz, Hochmut, Unversöhnlichkeit, viel von sich halten. Also wenn ich jetzt ich freundlich gebeten werde und alle bitte, bitte machen, ja, dann mache ich das nicht. Warum soll ich das? Und eine interessante Begebenheit hatte ich, die mir auch so ein Stück weit Schlüsselerlebnis war, geht um Wertschätzung. Meine Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Ich hatte da eine Auseinandersetzung mit dem TÜV-Prüfer. Ich war da so ein bisschen erregt, weil er das Auto erst durchfallen lassen wollte, aber der Mangel war dann behoben. Und dann habe ich so eine Bemerkung gemacht, so jetzt ist das in Ordnung, jetzt kannst du ihn kleben. Und das war dann eben für ihn so ein rotes Tuch. Der wertschätzt meine Arbeit nicht. Und dann hat das so ein bisschen hin und her. Und da dachte ich eben auch, ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Hat dann noch jemand dabei gestanden, der das dann ein bisschen geschlichtet und ausgeglichen hat. Aber es fing eben auch an, bei mir zu arbeiten, auch das kommt mal vor, wie man miteinander umgeht auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, ja, meine Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Also ich mache hier und tue hier und keiner schätzt das wert. Und Demut ist manchmal denen auch angebracht. Sagen, naja, wenn es kein anderer macht, dann mache ich das eben. Dann bin ich eben der Lückenbüßer, der eben dann die Lücke dann jetzt hier mal ausfüllt, der mal das Toilettenpapier auf die Toilette bringt oder dergleichen, wenn denn mal sowas dran ist. Aber eben stattdessen ist häufig eben unser eigenes Ego, unsere eigene Halsstarrigkeit und die uns dann da selber im Wege steht eben. Und da frage ich mich eben manchmal dann auch so, habe ich noch Furcht vor Gott? Dass wir ihn eben in unserem ständigen Murren und unserer Halsstarrigkeit, unserer Lauheit vielleicht erzürnen könnten und dass er uns dann in seinem Zorn züchtigt, wie eben der Psalmist hier sagt, dass ihm das nicht widerfahren möchte, dass er in seinem Zorn, in seinem Grimm gezüchtigt werde. Und in Amos ist da eine sehr interessante Aussage. Ich finde das hochinteressant, als ich das gelesen habe, im 5. Kapitel. Steht es. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird finster sein und nicht Licht. Gleich als wenn jemand von dem Löwen flöhe und ihm ein Bär begegnete
Und wenn er heimkäme und sich mit der Hand an die Wand lehnte, ihn eine Schlange bisse. Das ist die eine Stelle, die ich hochinteressant fand, was hier in Amos steht. Der Tag des Herrn wird nicht Licht sein, sondern Finsternis. Und es gleicht eben wie einem, der von dem Löwen wegflieht und dem brüllenden Bär in die Arme läuft. Und das passte nicht so ganz in mein Verständnis. Ja, wenn doch dann Jesus kommt und seine Herrschaft aufrichtet, ein wunderbares Reich, wo eben Gerechtigkeit herrschen wird und Friede und ja, Vollkommenheit. Ja, aber der Tag des Herrn, wenn dann Gericht kommt, das wird wirklich Finsternis sein. Das wird ein Gewitter sein, nach dem Sonnenschein folgt. Ja, aber das Gewitter ist erst einmal da. Das Gericht, der Zorn Gottes wird da sein und es wird so sein, wie es hier beschrieben ist. Als wenn du vor einem Löwen davonläufst und direkt in die Arme des brüllenden Bärs hineinläufst. Ein interessantes Bild, was uns hier der Prophet Amos eben offenbart. Und eben das nächste eben in den Versen 21 eben: Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Und im 23. Tu nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder und deiner Harfenspiel mag ich gar nicht hören. Was ist das für eine erschütternde Aussage Gottes, wenn er das über sein Volk spricht, wenn er das über vielleicht mich sprechen würde, weil ich im ständigen Ungehorsam, in einem ständigen Stolz lebe und meine, ich bin's, ich hab's. Und eben da, wo Gott seinen Finger vielleicht in die Wunde legt und ich weiß, da muss ich mich ändern, da ist das verkehrt in meinem Leben, das wegdrücke und sage, ach naja, ich komme damit, das geht schon alles. Nein, wir sollten dann doch ja auf Gottes Reden hören. Und das sind diese Frage, in welchen Stellenwert hat das Reden Gottes noch in meinem Leben? Kann er noch zu meinem Herzen reden oder bin ich so verhärtet, dass du alles so abperlst, so, ne, wie bei einer Ente, die dann so aus dem Wasser und dann das Wasser dann so an ihrem Gefieder abperlt? Ist er nur ein Ratgeber? Na, ist ein interessanter Rat. Vielleicht befolge ich ihn, vielleicht aber auch nicht. Oder ist es eben wirklich eben, dass ich sein Wort über alles in meinem Leben stelle? Dass wenn er etwas in meinem Leben anspricht, das für mich wie Gesetz ist, dass ich eben sage, jawohl, ich will es umsetzen in meinem Leben, obgleich ich weiß, dass ich es selber nicht schaffen werde. Das ist ja so manchmal oder oftmals das Dilemma, in dem wir stecken. Wir wissen, das Gute zu tun, aber das Vollbringen, das schaffen wir nicht. Und das ist dieses Wunderbare, dass eben wir damit nicht alleine sind. Es geht erst einmal um das Grundsätzliche, willst du? Gib mir, Sohn, dein Herz. Darauf geht es doch immer wieder hinaus. Und wenn du ihm sein Herz gibst, schafft er auch das Vollbringen. Er verändert dein Herz und dann wirst du das, was er von dir erwartet, was er von dir verlangt, vollbringen. Und das ist ein Wachstumsprozess. Das ist dieses Wunderbare. Du musst nicht gleich auf 100%, aber du musst den ersten Schritt tun. Du musst da folgen und zunächst einmal eben dein Herz ihm öffnen, dass er eben dich verändern kann. Und das steht so wunderbar im Philipperbrief: Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch, in uns, in mir angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen.